Guten Tag, liebende Studierende, herzlich willkommen zum nächsten Abschnitt. Das ist der Abschnitt 6, Inspektion und Code Review in der Vorlesung Software Engineering 2. Hier mal die Übersicht, was ist für heute geplant? Es geht um den Begriff der Softwareinspektion. Was ist dabei das Ziel? Ich möchte das auch motivieren und abgrenzen. Dann geht es sehr konkret um die Fagan-Inspektion. Was ist unter einer Checkliste da zu verstehen und welche Checkliste gibt es da? Wie sieht der Prozess aus und was können wir bezüglich der Datenerhebung sagen? In der zweiten Hälfte geht es um den Code Review mit Gerrit und wie man da die dort verwendeten Prolog-Regeln anpassen kann. Am Ende folgt, wie üblich, eine kleine Zusammenfassung. So, wir schauen nochmal in die Software-Qualitätssicherung. Wie ordnet sich da die Inspektion ein? Wir hatten beim Testen das bereits gesehen. Dort diese Folie sollte Ihnen bekannt vorkommen. Wir haben also einen Trade-off zwischen Aufwand und Risiko. Je höher der Aufwand ist, desto geringer ist das Risiko. Oder andersrum ausgedrückt, je höher das Risiko ist, das wir in Kauf nehmen, desto geringer ist der Aufwand. Wir unterscheiden also in statische und dynamische Qualitätssicherungsmethoden und die statischen arbeiten auf dem Quellcode. Jetzt ist eine formale Verifikation was Schönes, was eben wirklich vollständig ist und ist aber mit einem riesen Aufwand verbunden und macht nur für bestimmte Branchen Sinn, weshalb das Aufwand-Nutzen-Verhältnis eben Luft- und Raumfahrt, dort wird wirklich formal verifiziert. Allerdings hat man es bei Boeing in der jüngeren Vergangenheit nicht so gründlich gemacht. Ja? So, dann, man kann ein bisschen abspecken und die nur partiell durchführen, diese statischen Methoden auf dem Quellcode anwenden. Und hier unterscheidet man jetzt in manuelle und automatische Ansätze. Und wir fokussieren jetzt auf die manuellen. Dort gibt es nämlich Inspektion, Review und Walkthrough, diese drei. Und das ist nicht zufällig hier, diese Anordnung. Das ist wirklich eingeordnet in das Schema hier oben. Also die Inspektion hat den größten Aufwand unter diesen dreien und aber auch kommt mit dem geringsten Risiko daher. Also die beiden schauen wir uns etwas genauer an, Inspektion und Review. Walkthrough erklären wir gleich noch mit, aber an dieser Stelle werden wir uns befinden. Definition: Softwareinspektion. Das ist eine manuelle formalisierte Prüfmethode, um schwere Defekte in schriftlichen Dokumenten anhand von Referenzunterlagen zu identifizieren und durch den Autor beheben zu lassen. Ja, wie gehabt, es ist eine manuelle statische Prüfmethode, das kennen wir schon, haben wir schon herausgearbeitet. Identifizierung der Defekte oder der schweren Defekte findet durch eine Gruppe statt bei der Inspektion. Die Behebung dann, also das Debugging, könnte man es auch nennen, dafür ist dann der Autor zuständig, der Autor des Dokumentes, welches mit den schweren Defekten behaftet war. So, der Konkurrent bei dieser partiellen statischen Qualitätssicherung wäre ja die automatische statische Analyse und die kann eben speziell Semantikprüfungen nicht voll abdecken. Ja, also wir gehen jetzt zwar in Richtung künstliche Intelligenz und so weiter, aber meine These ist auch, dass es aktuell sowieso nicht, aber auch in der näheren Zukunft nicht möglich sein wird, die gesamte Semantik hier abzudecken. Und das bedeutet für uns, die Softwareinspektion wird weiter relevant sein, obwohl es sie schon sehr lange gibt, aber sie wird weiter ihre Bedeutung haben, ihre Bedeutung behalten. Was sind jetzt die Ziele? Wir möchten Fehler so früh wie möglich finden. Warum? Ist das jetzt bloß Lord Pollard? Also machen wir das nur für uns oder hat das einen tieferen Sinn? Die Antwort ist natürlich, es hat einen tieferen Sinn. Fehler, die früh gefunden werden, sind einfacher zu beheben und es ist dann auch billiger, es ist damit dann auch billiger, das geht Hand in Hand. Und sie sind auch bereits schon einfacher zu finden. Das könnte man hier vielleicht noch ergänzen als dritten Punkt. Wir haben ja die beiden Phasen Fehlerfindung und Fehlerbehebung. Als Anknüpfung an das magische Dreieck können wir hier festhalten, dass in allen drei Knoten oder Zielgrößen des magischen Dreiecks hier Verbesserungen erwartet werden, zumindest in der Praxis meistens auch eintreten, also sowohl Qualitätsverbesserungen als auch kürzere Entwicklungszeiten als auch geringere Entwicklungskosten. Jetzt zur Korrektur von Fehlern. Was können wir da sagen? Das wird klassifiziert in einen Major Defect und einen Minor Defect. Major Defects und Minor Defects. Was ist ein Major Defect? Ein Fehler, der zu beobachtbarem kritischen Fehlverhalten führt. Ein Minor Defect ist ein Fehler, der nicht zu einem beobachtbaren kritischen Fehlverhalten führt. Also der Unterschied ist hier, ob das das Fehlverhalten wirklich kritisch ist, in dem Sinne, ob es beobachtbar ist. Da schauen wir uns mal ein Diagramm dazu noch an, zur Verdeutlichung zu diesen Zielen. Also von links nach rechts auf der Abszisse abgetragen, die Phasen, die Entwicklungsphasen, die entsprechen hier einem monumentalen Entwicklungsmodell. Entwurf, Kodierung, Testen und dann die Freigabe. Das Testen ist hier eine sehr lange Phase und wenn wir die gestrichelte Linie, also erstmal an der Ordinate, ist die Manpower abgetragen, beziehungsweise der Aufwand in Personen, ja, People Resource. Die gestrichelte Linie ist mit Inspektionen, die durchgezogene Linie ist der erwartete Verlauf ohne Inspektionen, also das Konventionelle. So, ohne Inspektionen haben wir am Anfang weniger Aufwand, dann aber, weil wir ja die Fehler dann viel später erst erkennen, beim Kodieren oder beim Testen, einen deutlich höheren Aufwand. Der Gesamtaufwand, den können wir ja mathematisch charakterisieren als das bestimmte Integral von der Zeit 0, Projektbeginn bis zum Release-Zeitpunkt. Das wäre hier die rechte untere Ecke vom Diagramm. Das ist also die Fläche unter der Kurve, ja? Das ist ja klar. Und jetzt sieht man schon, der Gesamtaufwand ist also ohne Inspektion signifikant deutlich größer als mit Inspektion. Mit Inspektion habe ich einen geringeren Gesamtaufwand. Das würde doch bedeuten, ja, da muss ich immer Inspektionen nehmen. Das ist wirklich rational, wäre ein starkes rationales Argument. Sie müssen aber auch noch hier psychologische Hürden mit in Betracht ziehen. Wir haben nämlich am Anfang einen Mehraufwand und erst später wird dieser Mehraufwand überkompensiert, sodass wir insgesamt einen Gewinn machen. Und das Ganze heißt jetzt auch Frontloading. Wenn Sie am Anfang Mehraufwand haben und da vielleicht langsamer vorankommen oder mehr Leute einsetzen müssen für dieses Projekt in den ersten Phasen, dann könnte Ihr Chef, wenn er etwas kurz denkt, und das gibt es ab und zu, damit ein Problem haben, weil er ja ganz schnell Fortschritte sehen möchte. Und das müssten Sie Ihrem Chef dann erstmal kommunizieren, wenn Sie ihm das vorschlagen, dass man doch bitte mit Inspektionen arbeiten sollte. Also, dass wirklich der Gesamtaufwand zählt, die Fläche unter der Kurve. Schauen wir mal weiter. Zur Abgrenzung, das hatte ich Ihnen ja versprochen. Automatische statische Analyse ist ja in gewisser Weise ein Konkurrent. Dafür gibt es Beispiele. Splint für die Sprache C oder den Spark Examiner für Programme, die in der Sprache Ada Spark geschrieben sind. Die Werkzeuge sollen hier die Personen ersetzen. Ja, also das ist der Unterschied. Wir haben bei der Inspektion haben wir Personen statt Werkzeuge, statt Tools eingesetzt. Jetzt die Abgrenzung gegenüber dem Testen. Es gehört zu den statischen Qualitätssicherungsmethoden, die Inspektion. Und damit ist sie viel früher einsetzbar. Sie kann nämlich bereits auf dem Quellcode arbeiten und beim Testen muss ich erst irgendwas Ausführbares haben. Und deswegen kann ich erst später testen. Und solche Sachen wie Änderbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit sind schwer zu testen. Und da ist es besser, wirklich auf den Quellcode zu schauen. Und das geht jetzt mit einer Inspektion besser. Das ist also auch mal eine Abgrenzung gegenüber dieser dynamischen Qualitätssicherungsmethode des Testens. Und das dritte bei der Abgrenzung, die drei Begriffe hatten wir schon erwähnt, Walkthrough-Review, Softwareinspektion. Die haben verschiedene hohe Formalisierungsgrade. Walkthrough ist am lockersten und Softwareinspektion ist den höchsten Formalisierungsgrad unter diesen dreien. Der Review nimmt so eine Zwischenmittelposition ein beim Walkthrough. Die Arbeit wird durch den Autor selbst präsentiert. Es gibt weder eine Vor- noch eine Nachbereitung. Ja? Also sehr einfach gestrickt. Ich schaue selber durch meinen Code zum Beispiel, schaue nochmal durch, schaue mir den nochmal an. Und nun ist es aber leider so, dass man die eigenen Fehler häufig am schwersten findet. Dann könnte man also eine Softwareinspektion vorziehen. Wie wir gleich sehen werden, gibt es da eine klare Rollenverteilung und es ist sehr strukturiert, diese Phasen und der gesamte Ablauf ist also vorgegeben. So, das ist natürlich eine Menge Aufwand dann, das wäre wieder ein Nachteil. Und jetzt könnte man sagen, na gut, da fahre ich so eine Kompromisslinie und dafür wäre der Review dann geeignet. Es gibt keine Checkliste und keine Datenerhebung, was den Aufwand etwas reduziert und trotzdem können Sie eine ganze Menge mehr abdecken als mit so einem einfachen, trivialen Walkthrough, weil eben zumindest auch andere Leute beteiligt sind. Inspektion versus Testen nochmal. Diese Folie sollte Ihnen auch bekannt vorkommen. Ja, die Software. Inspektion, was hat die nochmal für Vorteile gegenüber dem Testen? Einen Vorteil hatten wir, glaube ich, schon gesagt, dass es viel früher durchgeführt werden kann. Das ist der zweite Punkt, die unvollständige Version ohne Zusatzkosten überprüfbar. Wenn ich das mit Testharnischen machen möchte, das wäre ein Workaround hier, dann müssen Sie in deren Entwicklung extra Aufwand reinstecken. Ja. Der erste Punkt, Wechselwirkungen sind nicht relevant für eine statische Inspektion. Fehler können andere Fehler maskieren. Seiteneffekte können ein Problem sein. Die kann ich alle besser mit einer Inspektion erkennen. Beim Testen kann ich wieder bloß so einen Workaround machen, also aufwendige Regressionstests. Die haben ja gerade als zentrale Aufgabe die Entdeckung von Seiteneffekten. Und bestimmte Sachen, Einhaltung von Standards, Portabilität, Änderbarkeit, das sind wichtige Qualitätskriterien, haben wir uns angeschaut bei der Übersicht zur Qualität von Software. Die sind nur mit der Inspektion gut zu prüfen und sichern diese Qualitätskriterien. Andererseits, andersrum gesehen, also manchmal schneidet auch das Testen besser ab. Bestimmte Defektarten können nur durch das Testen entdeckt werden, zum Beispiel unerwartete Wechselwirkungen zwischen Programmteilen oder das Fehler im Zeitverhalten. Das wird sehr schwer, die bereits auf dem Quellcode das Zeitverhalten genau genug abzuschätzen, nahezu unmöglich, weil da ganz viele Sachen reinspielen. Also das ist ja dann ein Ende-zu-Ende-Verhalten, das Timing, und das wird sehr schwer, da sollte man dann doch lieber testen. Ja, also was wir gesehen haben, die haben beide Vor- und Nachteile und wir können hier mitnehmen, die Inspektion wird also niemals das Testen vollständig ersetzen und genauso wenig andersrum. Man sollte also beide Ansätze in Kombination verwenden am besten. Und auch, was man auch machen kann, Testfälle können inspiziert werden. Also man kann eine Inspektion auf Testfällen durchführen und das ist dann auch schon wieder eine Synthese, wie man die beiden Sachen zusammenführen kann und nicht mehr als sich widersprechende Sachen anzuschauen braucht. So, jetzt wird es etwas konkreter. Die Fagan-Inspektion, das ist eine bewährte, sehr strukturierte Methode Und die wurde 1976 von Michael Fagan und der Firma IBM vorgeschlagen und auch publiziert. Es gibt dazu dabei ein sogenanntes Inspektionstreffen, also eine Art Höhepunkt. Und die Dauer eines solchen Treffens sollte maximal 2 Stunden betragen. Aber es gibt eine Menge an Vor- und Nachbereitung. Das ist also lange nicht das Einzige. So, wir arbeiten hier mit Checklisten oder mit mehreren Checklisten sogar. Einmal haben wir eine bestimmte Programmiersprache, dafür gibt es Checklisten, dann eine Domäne. Also Programmiersprache könnte zum Beispiel Java sein, die Domäne könnte medizinische Software sein oder im Gesundheitswesen und unternehmensintern können Sie natürlich auch gewisse Code-Style-Richtlinien haben zum Beispiel. Welche Rollen gibt es? Einmal der Autor des Codes, des Dokuments oder allgemein des Artefakts, der ist dann auch für die Fehlerbehebung zuständig. Dann gibt es einen Inspektor oder mehrere Inspektoren, die nach Fehlern suchen. Also bei dem Code oder bei den Artefakten des anderen. Nach Fehlern, Lücken und Inkonsistenzen wird hier gesucht von Ihnen. Der Leser. Die Leserrolle, der präsentiert den Code oder das Dokument auf diesem Inspektionstreffen. Dann gibt es einen Moderator und eventuell noch einen Protokollanten, also einen Schriftführer. Das ist optional, diese vierte Rolle. Und zuerst denkt man an Quellcode, klar. Man kann es aber auch für eine Menge andere Sachen verwenden. Testpläne, Testfälle, Spezifikationen oder eine Spezifikation oder auch für Dokumentationen. Die Grundidee ist nun, dass eine Inspektion so stattfindet, dass etwas gegen etwas inspiziert wird. Genauer gesagt, ein Low-Level-Dokument wird gegen ein High-Level-Dokument gecheckt oder inspiziert. Das können wir uns vorstellen, der zum Beispiel, das ist aber lange nicht die einzige Möglichkeit, der Code wird gegen die Spezifikation getestet. So, jetzt nochmal eine kleine Definition, ein Zitat. A defect is an instance in which a requirement is not satisfied. Das ist sicherlich nicht sonderlich überraschend, werden Sie alle mitgehen hoffentlich, aber wir haben es hier nochmal schwarz auf weiß festgehalten. Es gibt Major Defects und Minor Defects und es gibt nur ein High-Level-Dokument. Nur in einer Version, aber es gibt dann verschiedene, nämlich die Vorher- und die Nachher-Version des Low-Level-Dokuments. Und das heißt mal Low-Level-Dokument alt hier. So, die müssen erstmal beide Eingangs- oder Entry-Kriterien erfüllen. Und für beide gibt es verschiedene Entry-Kriterien. Ja? Jetzt gibt es Defekte, die hier festgestellt werden. Die Inspektion behebt dann diese, also erkennt erstmal die Defekte und behebt sie dann auch. Danach sollten Exit-Kriterien erfüllt sein und alles ist gut. Wir haben eine Qualitätsverbesserung in dem Low-Level-Dokument. So, wie könnte jetzt so eine Checkliste aussehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, gehen wir mal typische Fehler durch. Datenfehler, das ist eine erste Gruppe von Fehlern. Nicht initialisierte Variablen, das dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Dann kann es also irgendein Wert sein oder 0, aber es muss in Wirklichkeit eine 5 oder eine 1 sein. Unbenannte Konstanten, also dass Sie hart irgendeinen Wert reinkodieren, das ist schlecht für die Änderbarkeit. Ne? Also Beispiel 9,81 Meter pro Sekundenquadrat ist die Erdbeschleunigung. Ja, die ist unter G bekannt in der Physik und dann sollte man sie vielleicht auch G nennen. Für einen Physiker wäre es ausreichend, ansonsten müsste man sich vielleicht noch einen expliziteren Namen einfallen lassen. Es gibt sogenannte Off-by-One-Errors. Man schießt also um 1 daneben, es ist fast richtig, aber es muss genau richtig sein. Fast richtig ist trotzdem falsch und die Beispiele hierfür sind. Oder ein Beispiel hierfür, die obere Feldgrenze ist n oder n-1. Oder n plus 1 könnte ich es auch ausdrücken, das wäre auch 1 daneben, wenn es n sein soll, wenn n der Sollwert ist. Dann gibt es Pufferüberläufe. Das sind dann auch Angriffsszenarien, Buffer Overflow. Machen wir weiter. Kontrollfehler. Ruhige Bedingungen, insbesondere wenn die ein bisschen komplexer sind, können ganz sein, dass sie hier etwas übersehen haben, dass dann der logische Ausdruck nicht mehr stimmt. Unterausdrücke können falsch geklammert sein, sodass dann hier Operatorpräzedenz ihnen was kaputt macht, was dann nicht mehr gewollt ist. Wir müssen sie also explizit klammern dann. Klammerausdrücke werden immer zuerst ausgewertet. Werden in einer Switch-Anweisung alle Fälle abgedeckt oder also und haben Sie in den Zweigen wirklich immer ein Break verwendet? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen programmiersprachenspezifisch, ist aber eine ganz typische Sache in mehreren Programmiersprachen. Ein- und Ausgabefehler. Werden wirklich alle Eingabevariablen genutzt? Wenn Sie da ungenutzte haben, ist es redundant, sinnlos, was Speicherverschwendung ist. Werden wirklich Werte an alle Ausgabevariablen zugewiesen? Wenn die Ausgabevariable in jedem Programmdurchlauf gleich ist, dann liefert Ihnen das keine neue Information, dann können Sie es auch weglassen. Das wäre auch wieder Verschwendung von Speicher. Und wie werden unerwartete Eingaben behandelt? Klassiker hierbei ist eine SQL-Injection, dass Sie also irgendeinen Namen, zum Beispiel einen Geburtstag eingeben sollen. Und Sie schreiben hier schön SQL-Code rein und starten damit einen Angriff. Schnittstellenfehler. Ist die Anzahl der Parameter jeweils korrekt? Stimmen formaler und aktueller Parametertyp überein? Sind die Parameter in der richtigen Reihenfolge angegeben? Und beim Zugriff auf dem Shared Memory erfolgt der Zugriff von jeweils mit dem gleichen Modell. Also das kann hier auch was ausmachen. Speichermanagementfehler. Werden alle Zeiger korrekt neu gesetzt bei der Bearbeitung einer verlinkten Struktur? Da kann man auch mal schnell was übersehen. Wird dynamischer Speicher alloziert und auch dealloziert? Also man muss auch fürs Aufräumen sorgen. Ist wieder programmiersprachenabhängig. In Java haben Sie das automatisiert im Hintergrund, in anderen Sprachen, in C++, müssen Sie zum Beispiel explizit dafür sorgen. Ausnahmebehandlungsfehler, werden hier alle Ausnahmeszenarien behandelt? Das ist auch noch eine wichtige Fragestellung für die Stabilität einer Software. Und damit als Qualitätskriterium. Der Inspektionsprozess, wie sieht er aus? Wir haben hier 6 Phasen insgesamt: Planung, Übersicht, individuelle Vorbereitung, Inspektionstreffen, Nacharbeit und Wiedervorlage. Das Ganze ist in so einem V kopiert. Hier hat aber diesmal nichts, zumindest nichts direkt mit dem V-Modell zu tun. Und die Zahlenwerte hier unten drunter, die Sie bei den Reihen hier angegeben finden, das ist alles eine die Geschwindigkeit, wie schnell geht das vor sich. Und das, die Einheit ist Lines of Code pro Stunde. Ja, das ist gemeint Source Lines of Code, also wie viele Quellcode-Zeilen schafft man hier in einer Stunde? Das sind solche Erfahrungsrichtwerte. Bei einer ersten Übersicht sind sie recht zügig, 500 Quellcode-Zeilen pro Stunde, dann individuelle Vorbereitung 125 pro Stunde. Beim Inspektionstreffen geht es am langsamsten, das ist ja dann in der Gruppe nur noch 90 pro Stunde. 90 pro Stunde sind also 1,5 pro Minute. Sie schauen also eine knappe Minute auf eine Codezeile drauf. Und das ist aber okay angemessen. So, in der Planungsphase. Sie müssen sich das Team zusammenstellen, also die Rollen müssen abgedeckt werden. Sie müssen Ort und Zeit festlegen und die Endkriterien, sowohl für das High-Level-Dokument als auch für das Low-Level-Dokument. Oder die Low-Level-Dokumente können ja auch mehrere sein. In der Übersichtsphase wird das Low-Level-Dokument präsentiert. Die Checkliste oder die Checklisten werden verteilt und auch die Rollen werden vergeben. Bei der individuellen Vorbereitung geht jeder mal durch. Und beim Inspektionstreffen werden jetzt die Fehler wirklich festgestellt, detektiert und es findet noch keine Korrektur hier statt. Das Ganze soll maximal 2 Stunden dauern. Dann bei der Fehlerkorrektur, dann hat der Autor dafür zu sorgen, dass das korrigiert wird. Und eine Wiedervorlage dann prüft nochmal, ob diese Nacharbeitsphase erfolgreich war oder angemessen durchgeführt wurde. Also auf die Erfüllung der Exit-Kriterien wird hier geprüft durch den Moderator oder durch das ganze Team noch einmal. Das wäre beides möglich. Datenerhebung, das sollte man auch noch machen. Also hier ein bisschen Statistik mit zu betreiben. Welche Fehler wurden gefunden oder wie viele Fehler wurden erstmal gefunden? Dann die Klassifizierung auch. Also welche Arten von Fehlern wurden gefunden? Und dann eine Aufwandsabschätzung. Also angenommen, ich hätte gar nichts gefunden und da aber eine große Anzahl von Personenstunden an Aufwand reingesteckt, dann lohnt sich es vielleicht gar nicht. Ja. Und natürlich auch, wenn ich jetzt viele Schnittstellenfehler gefunden habe, dann hat sich also dieser Aufwand gelohnt und für die anderen Fehlerarten dann vielleicht nicht so sehr. Ergebnisse, also das Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Eben die erste binäre Frage, die hier zu beantworten ist, sollen in Zukunft auch weitere Inspektionen durchgeführt werden? Wir wollen unseren Prozess kontinuierlich verbessern. Und eine wichtige Sache noch. Jetzt könnte man ja auch so eine persönliche Statistik vorlegen, dem Chef auch vorlegen. Der Programmierer oder der Autor allgemein, wenn wir auf Artefakten arbeiten, hat hier im Durchschnitt 10 Fehler auf 100 Zeilen gemacht, 100 Lines of Code. Der hat bloß 5 gemacht, also ist der viel schlechter, der 10 Fehler gemacht hat. So, genau das sollte bitte nicht stattfinden. Wir möchten das erst am Ende vergleichen, wenn eine Verantwortlichkeit auf bestimmte Codestücke im Ganzen Ablauf vorliegt, dann kann man ja auch sagen, naja, wie sieht das Ganze denn nach dem Testen aus? Und dort dann das Aufwand-Nutzen-Verhältnis personenbezogen aufstellen. Und dann könnte es sein, dass sich das umkehrt, dass er, bei dem nur 5 gefunden wurden, am Ende sogar schlechter abschneidet. Das können Sie auch hier nochmal nachlesen. Hier ist eine Quelle angegeben. So, was kommt denn so im Durchschnitt an empirischen Ergebnissen raus oder kaum raus? Der Zusatzaufwand ist 15 bis 20%. Und wenn wir den Prüfaufwand mitbenutzen, also dann der Netto-Nutzen, dann ist der 20% während der Entwicklungsphase und 30% in der Wartungsphase. Die Abdeckung, Coverage, beträgt 60 bis 70%. Das heißt, andersrum ausgedrückt, 30 bis 40% der Defekte bleiben auch von der Inspektion unerkannt. Aber immerhin mehr als die Hälfte werden erkannt und dann auch behoben. Ja, das streut natürlich auch stark. Man kann hier also keine scharfen Aussagen treffen. Starke Abhängigkeit besteht zum Projekt. Was ist es für ein Projekt und welche Checkliste oder Checklisten werden eingesetzt? So, was ist jetzt als kleine Zusammenfassung an der Stelle schon mal die Stärke der Inspektion? Wir haben hier individuelle und Gruppenphasen und das macht die Methode sehr stark, weil eben diese Kombination, die haben beide Vor- und Nachteile. Wenn ich es aber kombiniert einsetze, dann nehme ich das Beste von beiden Ansätzen mit. Code Review, der nächste Teil. So, ein Review, das oder der Review ist die kritische Besprechung eines Buchs, Films und anderen. Wir schauen uns hier nicht im Wesentlichen nicht Bücher oder Filme an, sondern Software oder Quellcode ist unser Hauptanwendungsfall. Der Code Review ist auch ein agiler Ansatz bei der Continuous Integration unter Nutzung von Gerrit. Ja, auf dieses Gerrit wollen wir ein bisschen genauer schauen. Aber zunächst mal Code Review allgemein motivieren. Ohne Code Review. Wir haben hier einen Master Branch und am Anfang A1 ist mit dem Bild alles in Ordnung. Jetzt wird was eingecheckt, der Bild scheitert. Wir können das bauen, also kompilieren und linken nicht mehr durchführen. dann müssen wir das beheben und dann ist der Build wieder okay. Alles im Master Branch. So. Wenn ich es aber vernünftiger mache, dann mache ich also die neuesten Änderungen nicht im Master Branch, sondern erstmal in also einem Nebenzweig. So, dann habe ich natürlich den gleichen Effekt bei P1, dass hier was schief geht. Das kann nicht anders sein, weil das ja bloß ein Klon ist dann hier. Dann behebe ich das, dann ist das okay. Dann führe ich hier ein. Da, erst dann wird es in Master Branch eingecheckt. Was jetzt der Vorteil, Sie sehen das vielleicht schon oder hoffentlich schon. Der Hauptzweig wird hier deutlich stabiler. Sie haben nämlich nicht mehr diese temporären Phasen hier, wo der fehlerhaft ist dann. Erst wenn das behoben ist, wird das hier in Master Branch eingecheckt. Und das ist ein deutlich besserer Ansatz in dieser Hinsicht. Und es gibt auch weniger Fehler im Bildprozess, eben durch diesen Code Review hier, diese Qualitätssicherungsmaßnahme. So, Gerrit ist ein kollaboratives Review-System für Git. So, Git ist ja führend unter dem Versionsverwaltungssystem seit einigen Jahren. Die Diskussion zu Änderungen einer Software findet auf eine sehr komfortable Art und Weise statt. Und dann auch die Integration ist der nächste Schritt. Eben die Integration in den Masterbranch zum Beispiel kann über die Versionsverwaltung Git sehr schön stattfinden. Die aktuelle Version 3.2, jetzt ist es glaube ich noch die 3.1.4, aber die 3.2 wird im Mai 2020 erscheinen. Historisch, Gerrit wurde also wird von Google entwickelt. Seit der Version 2 läuft es auf Java Enterprise Edition. Vorher war es in Python umgesetzt. Es wird für die Entwicklung von Android genutzt zum Beispiel, also eine Referenz. Und es wird im Zusammenspiel mit einem Git-Repository verwendet. Es kann als integriertes Werkzeug für ein Konfigurationsmanagement angesehen werden. Konfigurationsmanagement hat vier Teile, haben wir gesagt. Und drei von diesen vier werden hier bereits abgedeckt. Versionsmanagement mit Git, Änderungsmanagement mit Gerrit und das Bildmanagement ist ganz explizit bereits vorgesehen und ist erstmal frei wählbar. So, was fehlt hier noch als Wiederholung bei den vier Arten oder vier Teilen vom Konfigurationsmanagement? Das müsste das Release-Management sein. Ja, das ist hier noch nicht abgedeckt, aber sicher wäre auch so eine Erweiterung noch ganz gut möglich. So, noch eine Anmerkung zur Sprache hier. Integriertes Werkzeug ist ja Partizip 2, dieses vollendete. Ich denke mal, diese Verlaufsform Partizip 1, integrierendes Werkzeug, wäre hier die bessere sprachlichere Wahl. Das ist angemessener, weil es eben diese drei von vier Teilen gut integriert. Wie sieht jetzt die Architektur von Gerrit aus? In so einem Projekt haben wir mehrere Teile. Einmal das Git-Repository, dort ist die Codebasis drin und auch bereits diese Änderungsvorschläge, die in Begutachtung sind. Es gibt dann Referenzen auf Änderungen, das ist die sogenannte Gerrit Commit-ID dann. Und es gibt in dem Repository Access Control Lists, ACLs. Die Rollen haben jeweils Rechte für die verschiedenen Zweige. Und das Ganze wird über Regeln gesteuert, Rules. Ist ja auch in dem Repo drin. Es gibt Standardregeln, aber die sind anpass- und erweiterbar. Somit können Sie das hier gut in Customizing betreiben. Code Review, nochmal die Motivation. Open Source Projekte haben sich ja in den letzten Jahrzehnten stark verbreitet und sie brauchen also Leute, die mitmachen bei solchen Open Source Projekten. So, und das öffentliche Review ist eine generelle Motivation für quelloffene Software. Ja, weil sie dort auch sich dann auszeichnen können und vor der gesamten Community oder auch vor potenziellen Arbeitgebern können Sie sich sehr gut darstellen, wenn Sie dort viele und gute Beiträge liefern. So, da haben wir gesehen, diese Zweigblockierung, also insbesondere den Master Branch, wollen wir ja nicht blockieren. Und das ist hier deutlich reduziert, wenn wir Code Review betreiben. Und man kann gegenseitig voneinander lernen. Was muss man dabei beachten? Selbstrezensionen sollte man unterbinden, bereits technisch unterbinden. Dann in Rezensionen muss ein gewisses Taktgefühl bei Formulierungen beachtet werden. Persönliche Angriffe sind zu unterlassen. Und ansonsten kann nämlich der Ansatz ganz schnell abgelehnt werden. So, diese Geschichte findet sich übrigens auch bei wissenschaftlichen Rezensionen, also Peer-to-Peer-Review. Man darf natürlich nicht seine eigenen Veröffentlichungen, Artikeleinreichungen begutachten. Und die sprachlichen Anmerkungen hier mit dem Taktgefühl, das gilt gleichermaßen, ja. Obwohl das manchmal grenzwertig ist. Zunächst mal sollte das nicht auftreten. So, Teammitglieder können Privilegien erwerben oder verlieren. Die Betonung liegt darauf, man kann nicht nur aufsteigen, man kann auch absteigen, man kann auch Privilegien wieder verlieren. Die sind also nicht lebenslang gegeben. Und sowohl Aufstieg als auch Abstieg basiert auf bisherigen Beiträgen. Wie gut oder schlecht waren die oder wie viele, also Qualität und Quantität zählt hier. So, um das zu quantifizieren, hat sich Gerrit eine Bewertungsskala für Code einfallen lassen. Code Review mit manueller Begutachtung. Da gibt es 5 Stufen, -2 bis +2. -2 ist ein Veto. Code kann so in keinem Fall eingecheckt werden. -1, der Code sieht gut aus. Benötigt aber noch Änderungen vor dem Einchecken. 0 ist eine Art stumme Enthaltung ohne Bewertung, nur Kommentare. +1, der Code sieht gut aus, aber ich brauche noch mehr Reviewer. Also ich finde das gut, aber ich möchte noch eine Bestätigung durch weitere Fachleute haben. Und +2, die Freigabe Code sieht gut aus und kann so eingecheckt werden. Also das ist eine Freigabe dann, ja. Wir haben aber noch eine zweite Dimension, das ist die funktionale Verifikation mittels Tests oder Builds. Und das ist ja dann dynamisch. So. -1, der Code läuft und oder funktioniert nicht. Ja. 0 ohne Bewertung, die stumme Enthaltung wieder. Und +1, der Code läuft oder funktioniert. Hier also nur 3 Stufen. Insofern etwas grob granularer. Welche Code-Review-Rollen gibt es unter Gerrit? Einmal Contributor. Das ist prinzipiell jeder. Man hat damit Lesezugriff auf mindestens einen Zweig und kann dann dort einen Änderungsvorschlag hochladen. Ein Reviewer schaut sich diesen Code an und vergibt dann eine numerische Bewertung im Bereich von -1 bis +1. Bitte beachten Sie, das gehört jetzt wirklich zu dem Code Review, wo es eigentlich 5 Abstufungen gibt, aber in der Reviewer-Rolle bin ich nur berechtigt, 3 von diesen 5 möglichen Bewertungen zu vergeben. Also ich darf weder eine -2 noch eine +2 als Reviewer vergeben. Das darf nämlich dann erst die nächste Rolle, der Committer. Er ist ein Entscheider bei der Begutachtung von Code. Er kann also sowohl ein Veto einlegen als auch die Freigabe erteilen. Ein Maintainer ist noch eine Stufe höher in der Karriereleiter. Das ist der Chef bzw. der Manager eines Projekts. Er kann jetzt sogar die Rollen verteilen und auch die Zugriffsrechte vergeben. Der Workflow sieht dann in etwa so aus. Also eine Änderung wird im Schritt 1 erstellt und für die Begutachtung hochgeladen. Jetzt gibt es hier schon eine Prozessoptimierung, eine Parallelisierung findet statt. Die Build und Test kann ich ja automatisieren über meine Build-Skripte und Test-Skripte. Hier wird diese Bewertung vergeben, -1, 0 oder +1. Und Code Review, da muss ich vorher die Reviewer benachrichtigen und dann vergeben die ihre Bewertungen. So, jetzt gibt es solche Bewertungsregeln, die beiden Ergebnisse zusammenfasst. Jetzt kann es sein, dass der Ah ja, wir müssen noch was sagen. Wenn der Build oder das Testen schon scheitert, das passiert, kann ja sofort automatisch angestoßen werden. dann muss ja auf alle Fälle eine Überarbeitung stattfinden. Und das geht ja dann schon ohne Gutachter urteilt. Insofern ist das eine wesentliche Beschleunigung und entlastet auch die Gutachter, die Review. So, im Schritt 7 kann dann, also als Ausgang von Schritt 6 kann es 7, 8 oder 9 sein. 7 wäre die Schleife dann, wo man zurückspringt. Die Änderung könnte veraltet sein oder sie muss überarbeitet werden oder es muss eine Ergänzung erfolgen. Zweiter möglicher Ausgang, es wird abgebrochen, nicht weiter verfolgt die Änderung. Oder 9 natürlich, der positive Ausgang, das was wir eigentlich zum Schluss haben möchten, ist, dass die Change-ID so eingereicht wird und dann in den Master Branch eingecheckt wird. Okay. Und in den verschiedenen Graustufen sehen Sie, welche Rolle jeweils wofür, für welchen Schritt zuständig ist, verantwortlich ist. Prolog-Regeln schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Dafür gibt es eine Datei rules.pl und das sind Logikregeln, die lassen sich ideal im Prolog ausdrücken. Das ist also eine moderne Anwendung der Sprache Prolog. Manche sagen immer, die wäre völlig veraltet und so brauchen wir nicht mehr. Das stimmt nicht. Das ist eine moderne Anwendung der Sprache Prolog. So, der Prolog können wir interpretieren, aber das wäre recht langsam. Und es wird hier der Ansatz verfolgt, dass wir trotzdem eine sehr gute Performance haben, indem ich das in Java Bytecode kompiliere. Und auf einer Java VM, das dann sehr flott ausgeführt wird. So, für die Regeln gibt es eine Standardeinstellung. Eine Submit-Rule. So. Und hier gehen sowohl Code Review als auch diese Verification ein. CR und V gehen beide ein. So, jetzt brauchen wir noch. Das müssen wir gleich noch erklären, was dieses Max with Block bedeutet. Also, das Ziel ist doch eigentlich immer, dass alle die beste Bewertung jeweils abgeben, also Freigabe und Code läuft, funktioniert. Ja, also etwas Neutrales, die Stimmenthaltung genügt mir nicht. Und jetzt ist es aber auch noch so, dass ja die minus 1 bzw. die minus 2 eine Art Veto jeweils darstellen. Und da mache ich hier den Trick in so einer Hilfsfunktion Max with Block. Also das minus 2 bzw. minus 1 sind das Veto und 2 oder 1 sind der Zielwert, was ich überall haben möchte. Also selbst wenn 9 Gutachter sagen, jetzt muss ich aufpassen, die Gutachterrolle hat ja gar nicht so viele Rechte. Also wenn 9 Committer sagen, plus 2 Freigabe und einer von 10 Committern sagt Veto, dann können wir es nicht freigeben. Wenn ich diesen Standard wiederverwenden möchte, dann kann ich das folgendermaßen gestalten. Hier ist mal der Code angegeben, sodass ich dann hier eine Project-Specific Policy mir definieren kann. Und das wollen wir dann später auch tun. Zunächst mal noch einen Blick auf diese Hilfsfunktion Max with Block. Wir gehen also in so einer For-Each-Schleife oder haben zwei Boolean-Variablen erstmal rejected und passed, die werden beide mit false initialisiert. Also weder abgelehnt noch den Test absolviert. Der initiale Zustand, das sind die beiden initialen Zustände, Belegungen der Boolschen Variablen. Und jetzt gehe ich alle Bewertungen durch, normalisiere die. Und das ist jetzt eine Oder-Verknüpfung. Rejected, Wenn es das maximale Negative ist, das ist bei dem einen minus 1, bei dem anderen minus 2, dann ist es ja Veto. Und dann ist es, soll es also insgesamt abgelehnt werden. Und sobald eine positiv ist, mindestens eine positiv ist, ein volles Akzeptieren, dann ist es passt. Und das steht hier auch nochmal im Kommentar drin. Und dann schließlich werden diese beiden Teile noch zusammengefasst. Es darf also nicht abgelehnt werden, es darf kein Veto vorliegen und es muss den mindestens ein Gutachter muss das voll akzeptieren. So, ich kann das jetzt aber auch anpassen und auf eine minimale Summe kann ich stehen. Dann bilde ich eine Stimmensumme in jeder der beiden Kategorien und dafür nutze ich wieder so eine Helper-Funktion. Score2. Und hier kann ich jetzt setzen, einen Schwellwert setzen, wie viele Stimmen ich benötige, damit ich das durchgehen lasse. Das ist dann also etwas weicher, die Bewertung. Hier kann man auch mal negative Bewertungen wieder ausgleichen. Und das vorige Beispiel mit einem Veto und 9 Freigaben würde hier wahrscheinlich positiv ausgehen, dass es insgesamt angenommen wird und dass dieses Veto praktisch als eine Art Ausreißer gesehen wird. Hier unten noch dann so eine einfache Prolog-Hilfsroutine, um in einer Liste von Ganzzahlen, auf einer Liste von Ganzzahlen die Listensumme zu bilden. Das ist Standard-Prolog-Ansatz. Das ist einfach diese Listenzerlegung, Aufspaltung in Head und Tail und dann immer die Summierung. Ich kann auch noch was spezifizieren hier auf der Prolog-Ebene. Eben diese Selbstrezensionen sollten verboten werden, aus plausiblen Gründen, haben wir vorhin schon erwähnt. Selber bewerte ich mich meistens immer besser, als ich in Wirklichkeit bin. Das ist dann zum Beispiel auch bei den Autofahrern so, die selber von sich behaupten immer, dass sie ganz toll fahren können. Das stimmt aber gar nicht. Ja, also die Autorenrolle darf nicht mit der Reviewerrolle übereinstimmen, ist hier die entscheidende Zeile im Code. Ich denke, das ist sichtbar. Ja, hier noch eine kleine Ergänzung. Linux-Kernel wird ja mit Git entwickelt. Und wie sieht das aus jetzt bei der Bewertung mit Gerrit? Wir haben mehr als 25 Millionen Quellcode-Zeilen. Es gibt aber zu wenige Nachwuchs-Maintainer. So. Wir haben kompetente Leute mit dem Schwerpunkt des Code-Reviews statt des Implementierens. Dazu ein Zitat. Naively extrapolating the relative trend predicts that around the year 2025 large numbers of kernel maintainers will do nothing else than be the bottleneck, preventing everyone else from getting their work merged and not contributing anything of their own. The kernel community imploding under its own bureaucratic weight, being the likely outcome of that. Das hat also der Daniel Vetter gesagt, dass dieses System irgendwann in den nächsten 4, 5 Jahren unter sich zusammenbrechen wird, unter der eigenen Bürokratie. Und hier noch ein Zitat: Je weniger die Maintainer selbst entwickeln, desto mehr guter Code geht dem Kernel durch die Lappen. Also, Maintainer ist eine wichtige Rolle, aber man sollte auch selber entwickeln, wenn man diese Kompetenz hat, wenn man gut coden entwickeln kann. So, und bei der Qualitätssicherung gibt es keine fairen Standards. Es ist nämlich sehr heterogen, wenn man sich die verschiedenen Linux-Subsysteme anschaut. Und wenn man sich einmal so einen Status erworben hat, eines Maintainers, also schon relativ weit oben ist in der Hierarchie, dann werden die eigenen Sachen weniger genau geprüft als die anderer. Also die These oder die Vermutung, Hypothese, die dahinter steckt, ist, wer schon mehrmals gut war, wird auch wieder gut sein. Das mag im Durchschnitt stimmen, stimmt aber leider nicht immer. Das ist zu sehr verallgemeinert. Und wir schauen uns mal zwei Extreme an. Im Netzwerksubsystem, da fand auf nur 9% der Commits Code-Review statt. Dagegen im Grafiktreiber-Subsystem fand es auf 83% der Commits statt. Das ist viel besser, ne? Also so eine große Streubreite sollte eigentlich nicht sein. Hier ist nochmal die Quelle angegeben, können Sie auch nochmal genauer nachlesen. Der Ausweg, das ist auch in vielen anderen Bereichen so, in gesellschaftlichen Bereichen allgemein, man muss hier also verstärkt auf Nachwuchsarbeit setzen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Die Inspektion, das ist nicht die Inspektion auf einem Auto, sondern also die Software. Inspektion ist eine strukturierte, statische Methode zur Qualitätssicherung von Software durch eine Gruppe. Sie kann schon sehr früh eingesetzt werden. Dagegen Testen kann erst später eingesetzt werden, sobald eine ausführbare Version vorliegt. Und ich kann Fehler damit sehr früh erkennen. Die sind leichter einzugrenzen, zu erkennen und damit auch einfacher und billiger zu korrigieren. Es ist am Anfang ein gewisser Zusatzaufwand, das Frontloading, aber insgesamt gewinnen Sie im Durchschnitt. Es lohnt sich also. Sie müssen Ihren Chef davon überzeugen, dass das gemacht werden sollte. So, die Programmierer sollten nicht nach den Inspektionsergebnissen beurteilt werden, sondern erst nach den Testergebnissen. Denn erst dann ist es kostenrelevant. Erst wenn ich den gesamten Aufwand vorliegen habe, ist es fair, jemanden zu bewerten. Und deswegen bitte nicht zwischendrin auf dem halben Weg jemanden beurteilen, hier persönlich beurteilen. Das ist genau der falsche Ansatz. So, mit dem Tool Gerrit, was auf Git aufsetzt und auch so ähnlich klingt, damit werden technisch sehr komfortabel kooperative Reviews ermöglicht. Es können also Abstimmungen getroffen werden. Es geht Richtung Continuous Integration, was ein sehr moderner Ansatz ist. Aber bei dem Ganzen gibt es auch mindestens eine Gefahr, dass hier zu viel bürokratischer Überbau genutzt wird. Ein Beispiel hat man uns angeschaut, das war der Linux-Kernel, das bedeutendste, größte Open-Source-Projekt der Welt. Hier noch die Literaturhinweise dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.